Einen wunderschönen guten Tag, Harald Glöckler hier. Und es gibt eine neue Episode meines Podcasts. Ich habe mir heute mal so überlegt, was ist im Leben wichtig? Über was könnte ich sprechen? Oder was liegt mir am Herzen? Und da kam mir so der Gedanke, ja, was ist eigentlich elementar? Unsere Umwelt, die Umwelt, die Erde, die Natur, die Pflanzen, die Tiere, all das. Und das ist ein spannendes Thema und genau darüber möchte ich heute sprechen, denn ich glaube, besser gesagt, ich glaube es sicher zu wissen, dass einige der Zuhörerinnen und Zuhörer die Natur und die Tiere, so wie ich sie wahrgenommen habe, in der Kindheit heute gar nicht mehr wahrnehmen können, die Möglichkeit gar nicht mehr haben. Ja, eigentlich ein großes Unglück, wenn man so will. Tiere sind die besten Freunde. Ich hatte das große Glück, auf dem Land geboren zu sein. Als Kind wuchs ich inmitten der Natur auf, umgeben von Tieren, Feldern und Wäldern. Es gab Kühe, Pferde, Rinder, Schweine, Hühner, Vögel, Katzen, Hunde, Dachse, Füchse, Rehe, Hirsche, Wildschweine, Hasen, Fasanen, Auerhähne, Hühnerhabichte, Bussarde, Raben, Schwalben und viele, vieles mehr. Das war großartig. Meine Eltern hatten eine Rottweilerzucht und so wuchs ich von Kindheit an mit Hunden auf, was eine unglaubliche Bereicherung in meinem Leben darstellte. Tiere sind etwas ganz Wunderbares. In meiner Kindheit hatten wir einen ganzen Zoo und das war himmlisch schön im wahrsten Sinne des Wortes. Womit soll ich beginnen? Zuerst einmal war da unsere Rottweiler-Dame Bella vom Bühlertal, ein reinrassiger Rottweiler, wie damals üblich, noch mit kopiertem Schwanz. Bella war genauso alt wie ich und so waren wir Best Bros von Anfang an. Etwas später, als wir beide so 2 bis 3 Jahre alt waren, hat sie eine Art Mutterrolle für mich übernommen. Ich erinnere mich voller Liebe und Wehmut an die Zeiten, wenn Bella 6 bis 10 kleine Welpen um sich hatte. Die lagen dann meist auf einem leeren Strohsack neben mir und waren richtig knuddelig. Die rochen so nach einer Mischung zwischen Hundebabyduft und Hundepipi, aber eigentlich rochen sie sehr gut. Wir durften die Welpen auch unbedenklich anfassen. Bella ließ das zu, denn sie hatte vollstes Vertrauen zu uns. Bella war ein wunderbarer Hund. Wenn mein Vater mit ihr spazieren ging, brauchte er keine Leine. Sie gehorchte dem Blickkontakt und es bedurfte keiner Worte. Wenn einmal der Hausschägen schief hing, was bei uns öfters mal vorkam, setzte sich Bella mutig demonstrativ zu mir, um mir zur Seite zu stehen. War ich einmal traurig, kam sie zu mir, schob ihren Kopf so lange unter meinen Arm, bis sie bemerkte, dass alles wieder gut war. Bella wurde 13 Jahre alt und dann wollte sie nicht mehr. Meine Kindheit war nicht sehr schön, mein Vater war gewalttätig und bei einem der unzähligen Angriffe meines Vaters gegenüber meiner Mutter kam diese so zu Schaden, dass sie kurz darauf im Krankenhaus verstarb. Bella war auch hauptsächlich der Hund meiner Mutter und von diesem Tag an fraß und reagierte Bella nicht mehr. Sie war so traurig, dass auch sie gehen wollte. Am Ende musste man sie erlösen und mein Vater erschoss sie. Für mich eine furchtbar traurige Angelegenheit, denn ich verlor meine Mutter und gleichzeitig meinen besten Kumpel. Ich war übrigens 13 Jahre alt damals. Außer Bella hatten wir Foxterrier, Zwergdackel, Zwerghühner, Sturmenten, einen Raben, der sprechen konnte, Brieftauben, zwischendurch auch Schweine, ein Pferd, auch Fische. Und schon sehr früh wurde mir beigebracht, wie ich mich gegenüber Tieren zu verhalten habe. So zum Beispiel, dass man mit Hunden nach dem Fressen nicht spielen sollte. Ich wurde dazu erzogen, dass Tiere Lebewesen sind mit Rechten, die man achten soll. Dazu gehört ebenso das Gebot, dass man Tiere nicht quält. Nun denken Sie vielleicht, naja, das erklärt sie eigentlich von selbst, doch leider sieht die Realität anders aus. Die Wahrheit lautet, Tiere haben kaum Rechte. In Zeiten von Portalen und Social Media werden wir von Horrornachrichten geradezu überschwemmt. Was ich dort entdecke und täglich sehen muss, ist ein Zustand, der im höchsten Maße besorgniserregend ist. Wir Menschen sind auf dieser Erde gleich den Tieren nur zu Gast. Tiere sind seit Jahrtausenden unsere unverzichtbaren Begleiter, so zum Beispiel der Hund, der uns beschützt. Als treuer oder treuester Freund, den sich ein Mensch nur wünschen kann, ist er immer für uns da und lässt sein Herrchen und Frauchen niemals im Stich. Umgekehrt können es sich Hunde, die von ihren Besitzern verlassen und alleingelassen, ja gezielt ausgesetzt wurden, in keiner Weise vorstellen, dass dieser nicht mehr zurückkommt, um ihn wieder abzuholen. Selbst nach Jahren in Heimen warten sie hoffnungsvoll und traurig darauf, dass ihr Herrchen wieder kommt und sie mitnimmt. Es ist ein Anblick, der einem das Herz zerreißt. Am meisten betroffen machte mich der Anblick der Tiere im größten Tierheim Englands in London, Battersea, da ich zu diesem Zeitpunkt, als meine eigene Fernsehsendung und eine Doku über mich im englischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, dieses karikativ unterstützte. Diese traurigen, fragenden, hoffnungsvollen, erschütternden Augen werde ich nie vergessen. Und doch geht es diesen Tieren gut im Vergleich zu anderen. Manche Menschen quälen und verletzen ihre Haustiere, lassen sie elendig verhungern und verrecken. Ich frage mich, haben diese Menschen wirklich kein Mitgefühl mehr, kein Gewissen? Verstehen sie mich nicht falsch, aber man kann nicht alleine all seine auch manchmal problematischen Verhaltensweisen auf ein unglückliches, missratenes Elternhaus schieben und sich damit vermeintlich moralisch entlasten. Auch ein Karma ist kein angebrachtes Argument, wenn es um das Wohl von Lebewesen geht. Selbst wenn man von seinen Eltern wirklich gar nichts beigebracht bekommen hat, besitzt man doch, und das sollte jeder Mensch haben, ein Grundgerüst, ein ursprüngliches Gefühl von Anstand und Moral, das ihm zumindest sagt, was man auf keinen Fall machen darf und was man gar nicht machen soll, was gar nicht zu verantworten ist. Davon jedenfalls geht die Wissenschaft aus und liefert hierzu überzeugende Beweise. Wie konnte es dann aber so weit kommen, dass wir Menschen zu solch skrupellosen, gefühlskalten und gefühlslosen Unmenschen wurden, die gewissenlos töten, betrügen und zerstören, was ihnen in diesem Bereich zwischen die Finger kommt? Wer setzt fest, was rechtens ist, gottgefällig ist, einem Verhalten entspricht, welches einem Menschen, der gottgleich oder gottähnlich auf die Erde gekommen ist, gerecht wird? Wie kann Gott das zulassen, das Morden von Töten, von Menschen? Wieso mischt das sich nicht ein, fragen sich viele von uns. Meine Antwort ist da sehr klar. Es ist das Prinzip des Lebens, ein Geschenk Gottes, dass er uns dieses Spiel des Lebens so spielen lässt, wie wir es wollen. So wie wir als Kinder Räuber und Gendarm spielen, einander verhaften, sich im Spiel symbolisch erschießen und verletzen. So wie wir in ihr Spiel nicht eingreifen, greift auch Gott nicht in unser Spiel des Lebens ein. Mit dem Unterschied, Kinder wissen, wo die Grenze zwischen Spiel und Ernst ist. Ich frage mich daher, wieso wissen wir Erwachsenen das nicht mehr? Pflanzen sind ähnlich wie Tiere Lebewesen. Ich spüre und lebe und fühle mit meinen Pflanzen. Ich rede sogar mit ihnen. Es ist mit ihnen wie mit vielen Dingen im Leben. Je intensiver wir uns mit ihnen beschäftigen, desto näher kommen wir ihnen. Und sie uns umgekehrt. Wir alle kennen Pflanzen von Kindheit an, mehr oder weniger, und wir entwickeln zu ihnen unsere ganz eigene Beziehung. Während der eine sich mit Pflanzen sehr stark identifiziert, die sie als Lebewesen betrachtet, gelten sie für andere eher als leblose Objekte. Ja, sie blühen, sie brauchen Wasser und Dünger, aber sie stehen letztendlich ganz unten in der Nahrungskette. Man kann sie ja wohl doch nicht ernst nehmen. Doch genau das sehe ich völlig anders. Wer die jüngsten Horrormeldungen über das weltweite Artensterben gehört hat, ahnt, was ich meine. Pflanzen sind ähnlich wie Tiere Lebewesen. Ich spüre, lebe und fühle mit meinen Pflanzen. Ich rede mit ihnen. Und mit ihnen ist es wie mit vielen Dingen im Leben. Je intensiver wir uns mit ihnen beschäftigen, desto näher kommen wir ihnen. Ich wiederhole das nochmal, weil es mir wichtig ist. Tiere und Pflanzen sind es, die die Erde verschönern. Durch ihr Dasein unserem Planeten zu Glanz verhelfen. Nicht wir Menschen sind die größten Architekten, sondern die Natur selbst ist es. So wie gigantische, wahrhaft imposante Wasserfälle, wasserspeiende Geysire, mystische, faszinierende Höhlen, außergewöhnliche Felsformationen oder riesige Eisberge in der Antarktis mit stylischen Streifen, entstanden durch Minerale und organische Stoffe, die sich verfärben, wenn sie in der Tiefe gefrieren. All die bunten, exzentrischen Sandsteinformationen in den wildesten Farben und Formen in China, wenn man die sieht, das ist so faszinierend. Die strahlend weißen Alabasterküste in Frankreich, gepaart mit dem fantastischen blauen Meer, wirkt auf mich schöner als jedes Gemälde. Die pyramidenförmigen Felsformationen des Bryce Canyon auf über 2000 Meter Höhe oder der Salzsee Salar de Uyuni auf über 10.000 Quadratmeter, der größte Salzsee der Welt in Bolivien, der dank des heißkalten Klimas als spiegelglatter, zugefrorener See wie eine Fata Morgana wirkt. Nicht zu vergessen die über Jahrtausende durch kalkhaltige Thermalquellen entstandenen Kalksteinterrassen von Pamukkale. Kurz gesagt, die große weite Welt ist voller Großartigkeit und Schönheit. Wir müssen nur hinsehen. Aber auch die Pflanzen in unseren Gärten, die Bäume und Sträucher sind allesamt Wunder der Natur, jede Zelle für sich. Wenn wir uns die Zeit nehmen, uns nur täglich 20 Minuten in die Natur begeben und diese mit allen verfügbaren Sinnen wahrnehmen, ohne uns abzulenken oder mit Musik via Kopfhörer zuzudröhnen, kommen wir erneut in Kontakt, direkten Kontakt zur Natur. Eine solche Begegnung mit der göttlichen Natur ist für mich die schönste und einfachste Art der Meditation. Probieren Sie es aus und Sie werden sich wundern, wie sich dadurch Ihre Wahrnehmung gegenüber der Natur, den Pflanzen und Tieren verändert. Wenn Sie sich auf den Kontakt mit der Schöpfung einlassen, spüren Sie, wie viel Ihnen die wundervolle natürliche Umgebung gibt, mitteilt und schenkt, ob Pflanzen oder Tiere. Wir alle sind auf diese Erde gekommen, um uns gegenseitig zu dienen und für uns da zu sein. Pflanzen und Tiere sind genauso treue Gefährten auf unserer Reise durchs Leben, die alles für uns geben, selbst ihr eigenes Leben. Die traurige Wahrheit liegt darin, dass kein Tier uns jemals im Stich lassen würde, wie wir Menschen es umgekehrt mit ihnen tun. Uns an der Autobahn aussetzen, lebend in einen Mülleimer werfen, um uns zu entsorgen, uns quälen, verstümmeln oder als Versuchsobjekte benutzen. Wir Menschen behandeln die Schöpfung ohne Skrupel, mit einer unsäglichen Arroganz. Wenn einige dieser Tiere und Pflanzen nun schon auf die Erde gekommen sind, um uns als Futter zu dienen, dann sollten wir ihnen dankbar sein, ihnen mit Ehrfurcht und Demut gegenübertreten. Stattdessen versklaven wir Tiere in Massentierhaltungen, unter unwürdigsten Umständen töten sie bestialisch, roten Wälder mit jahrhundertealten Bäumen, Pflanzen, die weitaus länger auf dieser Erde leben als wir. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass alles in der Natur perfekt aufeinander abgestimmt ist und wir ohne Tiere und Pflanzen nicht existieren könnten, die Bäume uns immer wieder aufs Neue den für uns lebensnotwendigen Sauerstoff spenden, sollten wir dieser Schöpfung mit sehr viel mehr Achtung entgegentreten. Bäume nehmen unser verbrauchten Atem auf, recyceln diesen für uns und geben uns frischen Atem für unser Leben zurück. Anstatt der Natur dankbar zu sein, behandeln wir sie heutzutage jedoch vielfach wie Dreck. Ich bin überzeugt, auch Pflanzen haben so etwas wie eine Seele und brauchen Liebe, genauso wie wir Menschen. So manche Pflanze geht es inzwischen nicht mehr gut. Andere brauchen mehr Zuwendung, mehr Wasser, sind krank oder von Schädlingen befallen, die ihnen zusetzen. Wenn man einen Garten hat, weiß man das, kriegt man das mit und auch ein Gefühl dafür. Viele Menschen fühlen eine solche Verbindung jedoch nicht mehr. Wir sind naiv und denken, wenn jemand Gärtner ist, sei dieser mit einer Fachexpertise ausgerüstet, habe vielleicht sogar einen grünen Daumen und pflege einen geradezu spirituellen Umgang mit den Pflanzen. Ähnlich wie wir davon überzeugt sind, dass ein Priester schon allein Kraft seines Amtes ein besserer Mensch sei. Dass dem ganz und gar nicht so sein muss, haben wir inzwischen alle feststellen müssen, wenn wir nur an die unsäglichen Missbrauchsskandale in den Kirchen denken. Ich wünsche mir daher von Herzen, dass wir wieder lernen, alles, was wir tun, in Liebe zu tun, sodass auch die Welt wieder freundlicher und angenehmer für uns alle werden kann. Die göttliche Gabe des Mitgefühls ist zwar so in so manchen von uns verschüttet oder in Vergessenheit geraten, aber die Hoffnung ist nicht verloren. Denn wir können sie wieder aktivieren. Ich mache niemanden einen Vorwurf daraus, denn wie bereits festgestellt, wir sind Opfer unserer Erziehung, müssen diese Opferrolle jedoch nicht annehmen. Die Art und Weise, wie das Leben der letzten Jahrhunderte funktionierte, lehrte uns, Übersinnliches und Esoterisches strikt zu verneinen. Die Lehre der Kirche bestimmte unser Leben und diese wiederum steht im direkten Widerspruch zu esoterischen Grundsätzen. Nun ist aber ein neues Zeitalter angebrochen. Immer mehr Menschen wachen aus dieser Art Hypnose auf und werden sich ihrer göttlichen Fähigkeiten bewusst. Dabei entdecken wir Stück für Stück wieder die Fähigkeiten, die wir so lange Zeit geleugnet haben. Anstatt uns unserer göttlichen Schöpfung gegenüber dankbar und demütig zu zeigen, treten wir diese mit Füßen, erheben uns über Mitmenschen und Tiere und Pflanzen. Allein die Tatsache, dass wir unsere Mitmenschen kategorisieren in schwarz und weiß, in reich und arm, in klug, in dumm, in Adel und Untertan, schön und hässlich, Mann und Frau, heterosexuell, transgender oder homosexuell, Angehörige dieser oder jener Religion, all dies ist bereits völlig absurd. Wie kommen wir dazu? Wer oder was berechtigt uns dazu, so zu denken, zu handeln? Wer sind wir, dass wir uns anmaßen, uns über Gott zu stellen und unsere Mitmenschen auf diese Art und Weise zu qualifizieren? Und es geht noch weiter. Menschen, die uns bedienen, also uns dienen, was in der Bibel als eine göttliche Tat betrachtet wird, als zutiefst gottgefällig, eben diese Menschen behandeln wir oftmals herablassend und überheblich. Und warum? Weil sie uns Nahrungsmittel bringen, unseren Dreck wegräumen und zu Hilfe kommen, ja, sind wir noch zu retten? Ich denke, würden wir etwas mehr im Einklang mit der Natur leben, bräuchten wir keine Wiesen für Bienen züchten. Denn Bienen sind ebenso wie Pferde königliche Tiere. Pferde faszinieren mich schon immer. Also diese edlen, klugen Tiere faszinieren mich zutiefst. Direkt in unmittelbarer Nachbarschaft zu meinem Elternhaus befand sich ein Schmied, bei dem wir uns als Kinder sehr oft aufhielten. Er war ein gütiger Mann, der uns Kinder gerne bei sich hatte. Direkt an seinem Haus stand ein gigantischer Birnbaum, dessen Äste sich unter der schweren Last der Birnen bogen. Hunderte, wenn nicht gar tausende, wohlschmeckende kleine Birnen hingen daran. Der Geschmack war unvergleichlich. Sie hatten eine zarte Schale, wenn man hineinbiss, explodierte aber ein Genussfeuerwerk. Birnen, wie man sie heutzutage im Supermarkt zu kaufen bekommt, sind im Vergleich dazu in jeglicher Hinsicht nur noch ein schlechter Abklatsch dieser köstlichen Früchte meiner Kindheit. Der Boden war übersät mit unzähligen kleinen Birnen. Immerzu schwirrten unendlich viele Bienen und Wespen um diesen reich gedeckten Tisch herum. Ich hoffe, dass dieser Baum niemals gefällt werden würde. Nachdem wir uns als Kinder manchmal die Taschen mit Birnen vollgestopft hatten, ging es schnurstracks zur Schmiede. Besonders interessant war für uns Kinder, wenn gerade Pferde gebracht wurden, um neue Hufeisen zu bekommen. Die Pferde standen wiehernd und schnaubend mit den Hufenscharren angebunden vor der Schmiede, während drinnen das Eisen bearbeitet und in der heißen Glut des Ofens erhitzt wurde. Die Funken flogen nur so. Ich betrachtete das Schauspiel immer wieder voller Faszination und sah in meiner Fantasie doch in den Funken unzählige Derwische tanzen. Ich hatte schon als Kind eine großartige Fantasie. Die glühenden Eisen wurden vom Schmied mit einer Zange gebogen, indem er mit dem Hammer auf das Metall schlug, bis es die Form eines Hufes hatte, wie ein maßgeschneiderter Schuh für Pferde. Dann wurden die Hufe ausgeputzt mit einem Haken, wurden Erde, Dreck und Strohreste herausgeschabt. Als der Schmied dann ansetzte und das rotschimmernde heiße Eisen zuerst im Wasser kühlte und danach an die Hufe des Pferdes legte, hielt ich für einen Moment die Luft an. Ich hatte immer entsetzliche Angst, er könne damit das Pferd verletzen. Doch meine Sorge war unbegründet. Es rauchte zwar wie verrückt und auch das Hämmern war nicht zu überhören, doch den Pferden ging es durch die Bank hindurch gut. Sie waren allesamt wohl genährt. Sie wurden gehegt und gepflegt und am Schluss wurden die schwarz eingeschmierten Hufe so lange bearbeitet, bis die Pferde schließlich einfach fantastisch aussahen. Wenn ich dagegen die Pferde betrachte, die heute so in manchen Touristenstädten inmitten des Verkehrs stehen müssen, Scheuklappen tragend ihr Gesichtsfeld einengen und dafür sorgen sollen, dass sie nicht von der Seite oder von hinten her abgelenkt werden. Eine einzige Zumutung. Ein Trauerspiel. Sie sind meist abgemagert, im schlechten Zustand und wirken traurig und oft nur noch apathisch. Denn sie stehen den ganzen Tag auf festem, hartem Beton an befahrenen Straßen. Kein Gras ist auf dem Boden zu finden, keine Koppel in Sicht, auf der sie herumtoben können. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich diese Tiere sehe. Und schon aus Protest möchte ich mich deshalb nicht in eine solche Kutsche setzen und diese Tierquälerei noch unterstützen. Wo bitte, das frage ich Sie, soll da die Romantik sein, wenn man in einer Kutsche sitzt, hinter einem halb verhungerten Pferd, das mühsam und traurig die Kutsche durch den lauten, stinkenden Verkehr einer Stadt wie New York, Wien oder Palma de Mallorca zieht. Ich muss mich bei diesem Gedanken sehr zusammenreißen, dass nicht eine unbändige Wut in mir hochkommt, wenn ich mir dieses unwürdige Spektakel ansehen muss. Dabei fasziniert mich immer wieder die Treue dieser Tiere. Pferde folgen ihrem Herrn anstandslos, halten ihm die Treue, egal wie schlecht und schäbig er sie behandelt. Deshalb stimmt es mich zutiefst traurig, ein weiteres Zeichen der Schande und Blamage zu erleben, welches wir Menschen im Angesicht der Schöpfung bieten. Um Geld zu verdienen, ist der Mensch offenbar zu allem bereit. Es gibt nahezu keine Hemmschwellen. Wenn man es schafft, tagtäglich auf dem Kutschbock zu sitzen und mit anzusehen, wie diese armen Tiere sich in Hitze, Nässe und Kälte die Füße in den Asphalt treten, ausgemergelt, am Ende ihrer Kräfte, ohne dabei seelisches Grubel und Bedenken zu bekommen, all dies ist ein weiterer Schandfleck für unser Dasein als Mensch. Wir sind in vielen Bereichen unseres Lebens inzwischen offenbar so herz- und gefühllos geworden, dass wir über Leichen gehen können, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir haben uns in den letzten 20 Jahren derart rapide von unserem jahrhundertelang geführten Leben verabschiedet, dass es nicht gesund sein kann, weder für die Menschheit noch für die Umwelt. Meine Großmutter hatte einen wundervollen Garten, direkt hinter ihrem märchenhaften Fachwerkhaus. In diesem Garten blühten Rosen mit betörendem Duft und mit hinreißenden Farben. Sie wirkten schöner als jedes Gemälde. Wenn meine Großmutter eine der Rosen betrachtete, dann war sie komplett bei ihr. Nichts anderes nahm ihre Sinne mehr ein, nur die Rose, deren Aussehen ihre Farben brachte und ihr Duft. Sie pflegte stets zu mir zu sagen, wenn du eine Rose wahrnehmen und in ihrer Gänze erfassen möchtest, musst du selbst zur Rose werden, in ihr aufgehen. Und so ist es mit allem im Leben. Ich lernte daraus, man sollte nichts und niemand im Leben nur die halbe Aufmerksamkeit schenken. Denn das ist verlorene Zeit, ein verschenkter Moment. Unser Leben ist eine einzige Aneinanderreihung von Momenten und jeder ist wertvoll in sich und für sich. Und ist er vergangen, ohne dass wir uns seiner bewusst wurden, dann ist er für uns unwiederbringlich verloren. Schau, Kind, sagte sie, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und wenn ich eine Rose betrachte, gehört dieser Moment allein dieser Rose. Ich erinnere mich noch an eine Sonnenblume, die über 3 Meter hoch war. Man konnte aus dem Fenster des ersten Stockwerks des Hauses meiner Großmutter heraus an ihre Blüte schnuppern. Und ich habe heute noch ihren intensiven Geruch in der Nase, ebenso wie den betörenden Duft der Rosen. Sie steht ganz im Gegensatz zu den meisten Rosen und anderen Blumen, die wir heute angeboten bekommen. Sie wirken im Vergleich zu den Blumen meiner Kindheit traurig, unnatürlich, geradezu tot. Von Duft oftmals keine Spur. Wenn ich daran denke, was wir unserer Erde angetan haben, wie wir sie verletzt und vergewaltigt haben, wie wir Tag für Tag mehr und mehr die Natur zerstören, werde ich depressiv. Wo sind die Wiesen meiner Kindheit geblieben? Übersät mit bunten Blumen, mit Glatschmohn, Glockenblumen, Kornblumen, bevölkert von emsigen Bienen, Schmetterlingen mit bunten Flügeln, grün-blau schillernden Libellen und Insekten aller Art, geheimnisvollen Eidechsen, kleinen schreckhaften Feldmäusen und bunt gekleideten Salamandern. Vögel in allen Farben und Schattierungen, Ringelnattern und viele andere Tiere mehr gab es. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Das Lied von Marlene Dietrich hat heute einen ganz neuen, traurigen Klang und steht für eine ebenso traurige Wirklichkeit. Wir haben die Erde um vieles grauer, unschöner und ärmer gemacht. Ich habe das ungute Gefühl, es ist bereits kurz vor 12. Wir haben nur noch wenig Zeit, diese Entwicklung umzukehren. Dennoch glaube ich fest daran, wir können unser Verhalten ändern und die Welle der Brutalität und Zerstörung um uns herum wenigstens aufhalten. Die Erde wird ohne den Menschen überleben, aber wir Menschen nicht ohne die Erde. Je weniger die Leute wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie, meinte Otto von Bismarck. Ich habe bereits über meine Erinnerungen an den Birnbaum meiner Kindheitstage geschwärmt. Ähnlich besorgt bin ich jedoch, wenn ich an Früchte und Lebensmittel im Garten meiner Großmutter erinnere, an ihre Tomaten und Birnen, die saftigen Äpfel, die köstlichen Erdbeeren und Himbeeren. Schmeckten sie in meiner Kindheit noch hocharomatisch, erschienen sinnlich, aufregend und verführerisch, so haben sie heutzutage entweder gar keinen Geschmack mehr oder er wird ihnen nur mehr künstlich zugesetzt. Haltbarkeit und Gewinnzucht sind die Zauberworte, für die man heute zu den ungewöhnlichsten, um nicht zu sagen unglaublichsten Mittel greift. Chemie, Farbstoffe, Geschmacksverstärker, antibakterielle Wirkstoffe und vieles mehr finden sich heute überall in unserem Essen. Vieles davon ist nicht nur höchst bedenklich, sondern kann zu gravierenden gesundheitlichen Schäden führen. In den letzten 30 Jahren haben wir unser Essen und die Essgewohnheiten stärker verändert als in Zehntausenden von Jahren zuvor. Die Industrialisierung der Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion im großen Stil hat dazu geführt, dass die Lebensmittel weitestgehend der Produktion und wenn überhaupt erst in zweiter Linie unseren wahren Interessen und Bedürfnissen angepasst wurden. Die Industrie geht in erster Linie der Gewinnmaximierung nach, der sich alles andere unterzuordnen hat. Je länger Lebensmittel haltbar sind, desto profitabler sind sie für den Produzenten. Und um sie lange haltbar zu machen, ist nahezu fast jedes Mittel recht. Kaufte man in meiner Kindheit Wurst beim Metzger, so war klar, woher das Fleisch kam. Wenn Sie heute eine Wurst kaufen, kommen unter Umständen die Zutaten aus Ländern und Betrieben, über die wir als Verbraucher kaum etwas wissen. Das bedeutet jedoch, dass wir plötzlich in einem ganz anderen Maß Verantwortung tragen, wenn zum Beispiel in einem fernen Herkunftsland Tiere unter unwürdigen Bedingungen gezüchtet und oft auf bestialische Weise geschlachtet und weiterverarbeitet werden. Doch auch in Deutschland findet man solche Misshandlungen tagtäglich statt. Tierskandale, Schlachthausskandale, erschreckende Zustände, die einen schockieren und an der Menschheit zweifeln, ja verzweifeln lassen. Die Regierungen sehen darin offenbar wenig Handlungsbedarf. Man will sich ja nicht mehr mit der Lebensmittelindustrie, den Chemie- und Pharmakonzernen und vor allem nicht mit den einflussreichen Verbänden der großen Produktionsbetriebe verderben. Da versaut man lieber dem Schwein das Leben und nimmt in Kauf, dass der Kunde statt dem vermeintlich erworbenen Käse einen zusammengebrauten Mischmaß aus Käseersatz, aus Pflanzenfetten, Aroma und Farbstoffen zu sich nimmt. Uns werden mit Antibiotika behandelte Masthähnchen präsentiert, in welchen sich auch multiresistente Keime befinden können, die sich auf uns Menschen übertragen und dazu führen, dass wir mittels Antibiotika vor Krankheiten immer weniger geschützt werden. Wenn man im Netz Social-Media-Seiten aufruft, trifft einen so manches Mal der Schlag. Man sieht Nerze, die unter erbärmlichen Umständen ihr Leben fristen, jämmerlich zu Tode kommen, damit man Mäntel mit aus ihnen machen kann. Hunde, die lebendig gehäutet und totgeschlagen werden, um als Pelzverzierung eines Parkers zu dienen. Mastschweine, die eng in Verschläge gepfercht ihr Leben fristen, ohne sich regen zu können. All diese Gewalt, die uns da heutzutage in den Nachrichten, den Zeitungen, Zeitschriften und im Internet entgegenschlägt, führt uns zwangsläufig zu der Frage, soll ich eigentlich noch hinschauen oder besser schnell wegschauen? Das ist eine durchaus naheliegende, ernsthafte Frage. Doch meine Antwort darauf ist äußerst klar, wir haben keine andere Wahl. Statt ein Leben in Zerstörung und Brutalität sollten wir unser Dasein in Liebe und Freundlichkeit gegenüber der Natur und der Lebewesen führen. Statt wider die Natur müssen wir mit der Natur leben und in ihrem und damit auch zugleich unserem gemeinsamen Interesse handeln und unser Leben gestalten. Mein Standpunkt ist klar. Wir können alles im Leben erreichen. Jeder Einzelne kann die Welt ändern. Menschen wie Mahatma Gandhi oder auch Mutter Teresa haben es uns vorgemacht. Was also spricht dagegen, dass wir es ihnen gleich tun? Wir sind Kinder Gottes, gewissermaßen schlafende Götter. Lasst uns unsere Macht und Größe erkennen, umdenken und die Verantwortung für unser Leben und unsere Umwelt annehmen. Wir sollten uns daher unserer Lebensaufgabe zuwenden und herausfinden, was uns eigentlich antreibt, uns bewegt und uns zu der Person hat werden lassen, die wir jetzt sind. Ich zum Beispiel habe mit 6 Jahren beschlossen, aufgrund des in meinen Augen schrecklichen und traurigen Lebens meiner Mutter, das Leben aller Frauen schöner und jede Frau zu einer Prinzessin zu machen. Und so kann jeder ja herausfinden, was ihm wichtig ist. Nach der Wahrheit zu suchen, ist übrigens Nonsens, denn wenn die Wahrheit existiert, dann ist sie da. Sie wird sich jedenfalls nicht vor uns verstecken. Und wenn sie nicht da ist, dann existiert sie nicht. So einfach ist das. Aber nicht nur anderen Menschen, sondern vor allem auch uns selbst tun wir immer wieder die schrecklichsten Dinge an. Sei es aus Gewohnheit, aus Faulheit oder auch aus Angst vor Neuem und damit notwendigerweise eingehender Veränderung. Auch die macht uns Angst. Wir haben uns unsere eigene Weltsicht mit individuellem Verhaltenskodex zusammengeschustert. Somit entstand eine Kreation aus anerzogenen Leitsätzen unserer Eltern, Lehrer und Vorgesetzten sowie Prägungen durch die daraus resultierende Erfahrung. Ständig suchen wir im Außen, jedoch nie im Innern. In Wahrheit befinden sich die Antworten auf alle unsere Fragen in jedem von uns selbst. Zeitlebens suchen die Menschen die Wahrheit, doch die Wahrheit kann man nicht suchen. Denn wenn die Wahrheit existiert, dann ist sie schlicht und einfach da. Die Wahrheit wird sich nicht vor uns verstecken. Die logische Konsequenz lautet also, wenn sie nicht da ist, existiert sie nicht. So einfach ist es. Daher macht es überhaupt keinen Sinn, ihrem Gegenüber abzuverlangen, jetzt sag mir mal die Wahrheit. Denn die Wahrheit kann weder durch Worte herbeigezaubert noch besprochen werden. Die Wahrheit ist genauso wenig zu erklären wie Gott selbst. Die Wahrheit ist real. Die vergeblich gesuchte Wahrheit der Menschheit ist dagegen eine konstruierte Lüge. Erkenne statt zu suchen, denn alles ist anders, als es scheint. Ich frage Sie, was soll das verkrampfte Suchen nach Wahrheit? Welchen Sinn soll es machen? Was ist das Gegenteil der Wahrheit, die Unwahrheit oder die Lüge? Für die Kirche war das Geschäft mit der Wahrheit und der Lüge eine einträgliche Sache, denn sie war in der Bibel manifestiert, doch auch hier stellt sich die Frage, wo liegt die Wahrheit und was ist die Interpretation? Eine interessante Aussage findet sich dazu im Buch Daniel: Mit deiner Lüge bringst du dich selbst und dein Leben. Meine Botschaft für Sie lautet daher, alles, was wir anderen antun, tun wir uns selbst an. Belügen wir unsere Mitmenschen, belügen wir uns selbst. Ich bin der Meinung, dass die Lüge im Gegensatz zur Wahrheit, die göttlicher Natur ist, nicht angeboren, sondern eine Untugend ist, die wir im Laufe des Lebens erlernen. Je mehr Sie sich mit der Lüge beschäftigen, hier kommt wieder das eingangs erwähnte Resonanzgesetz zum Zuge, desto mehr wird sie einem geläufig. Passen Sie also auf, dass Ihre Lügen nicht zu einem Teil von Ihnen werden. Gewöhn dich nicht an die Lüge, denn das ist eine Gewohnheit, die dir Schaden bringt. Sirach 7,14 in der Bibel. Die Kirche deklariert die Lüge seit Jahrhunderten als eine Sünde, von der sich der Gläubige befreien muss, wenn er eines Tages in den Himmel kommen will. Die Überzeugung bestand darin, dass wer im Leben für seine Lügen nicht bestraft wird oder Abbitte tat, am Ende des Lebens beim jüngsten Gericht die Quittung dafür bekommt. Denn dort, so sagte man, sollen die Lügner von der endzeitlichen Wiederkunft Jesu ausgeschlossen werden. Ich frage mich dabei, ist es am Ende nicht auch eine Lüge, so etwas zu behaupten? Wie kann man eine Aussage mit einer solchen Tragweite verbreiten, wenn die Beweise fehlen? Jahrhundertelang wurde ein Geschäft mit der Angst gemacht. Die Kirche interpretierte die Bibel im Interesse der Obrigkeit entsprechend. Sie drohte den Gläubigen mit der Hölle, wenn sie kein gottgefälliges, reines Leben führten. Doch die Messlatte war so hoch gesteckt und so vieles als sündig deklariert, dass ein Leben ohne Sünde nahezu ausgeschlossen schien. Somit war der Gläubige ein Sklave der Kirche und daher auf tragische Weise auch Opfer seines Glaubens. Denn die Religion war lange sei die einzige Institution, die definierte, was Recht und Unrecht bedeutet. Um Absolution zu erlangen, war jedes Mittel Recht. So konnte sich die Entledigung und der Ablass von Sünden eingekauft werden. Was sagt die Bibel zur Lüge? In der Bibel gibt es die 10 Gebote, wovon eines besagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deines Nächsten. Beim genauen Hinsehen ist festzustellen, dass dort eben nicht steht, du sollst nicht lügen. Die Lüge wird also nicht grundsätzlich verboten. Es heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Es ist ein kleiner, aber ein bedeutender Unterschied. Eine erfundene Aussage, die jemand schadet, ist also verboten. Eine solche, die nicht schadet, also gestattet. Genauso gut könnte die Bibel doch dazu aufrufen, die Wahrheit zu sagen, sage immer die Wahrheit. Doch diese Formulierung wird nicht gewählt, denn die Wahrheit kann weder aus- noch besprochen werden. Es ist fast unfassbar, aber die Wahrheit kann mit Worten nicht erfasst werden. Die Wahrheit ist eine Tatsache, die nicht verhandelbar ist. Was letztendlich exakt diese Wahrheit alles umfasst, entzieht sich sowohl unserer Kenntnis als auch unserem Denkvermögen. Die Wahrheit gleicht somit der Allmacht Gottes selbst. Und so frage ich weiter, anstatt vergeblich nach der Wahrheit zu suchen, denn die Wahrheit existiert nicht im Außen, sondern ist als Tatsache ein Teil von uns, hätten wir uns da nicht besser auf die Suche nach der Menschlichkeit begeben sollen? Von kirchlicher Seite wird gefordert, Gott zu achten, lieben und zugleich zu fürchten. Mitmenschen dürfen nicht belogen werden, verleumdet, verraten, ihr Ruf nicht beschmutzt werden. Stattdessen gilt es, Gutes zu tun. Im historischen Rückblick lassen sich jedoch so viele Ungereimtheiten finden. Im Mittelalter beispielsweise forderte die Kirche die Gläubigen dazu auf, Andersgläubige zu verraten, zu denunzieren, zu verleumden und ihren Ruf zu ruinieren. Es war die heilige Pflicht eines jedes Gläubigen, jedes auffällige Verhalten seiner Mitmenschen zur Anzeige zu bringen. Die Angst und der Schrecken der Menschen vor der kirchlichen Inquisition waren so groß, dass sie zu allem bereit waren. Jeder Einzelne schwebte in der ständigen Gefahr, selbst als Ketzer zu gelten. Die Obrigkeit entwickelte für ihre perfide Idee, die Menschen zu unterdrücken, eine perfekt zusammengebastelte Vision, die sie als die absolute und unumstößliche Wahrheit verkaufte. Schon damals bewies sich die Weisheit, eine Lüge, die lange genug als Wahrheit erzählt wird, wächst ganz leicht in den Köpfen der Menschen zu einer Wahrheit heran. Mittel zum Zweck war die Limitierung der Ressourcen. Jedem Menschen wurde nur das Nötigste zum Leben zugestanden. Zeit musste daher vorwiegend mit Arbeit verbracht werden, um den Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Auf diese Art und Weise wurde der Bürger ebenso von der kostspieligen Möglichkeit der Bildung ferngehalten. Das Schicksal des Menschen bestand darin, dumm und ungebildet, dafür gehörig und angsterfüllt zu verbleiben. All dies besorgten Kirche und Staat quasi als Gemeinschaftsprojekt. Querulanten und Menschen, die sich den Vorgaben nicht unterwerfen, geschweige denn unterdrücken ließen, bedrohten die Autorität. Gegenmittel der Obrigkeit lautete meist pure Gewalt und Machtausübung. Ich wünschte mir, die Kirchen hätten uns besser, anstatt uns kleinzureden, über die Sünde und die Lüge zu unterrichten, Verständnis, Dankbarkeit, Liebe und unsere Großartigkeit gelehrt. Denn es hieß doch, wir seien von Gott und nach seinem Ebenbild erschaffen worden. Wären wir uns demnach unseres tatsächlichen Wesens bewusst, steckten wir nicht in dem Dilemma, in dem wir uns heute befinden. Dieses ganze Gerede über Schuld ist erstunken und erlogen, denn in Gottes Wirken gibt es keine Schuld, nur Erfahrung. Gott ist voller Verständnis, Liebe und Großzügigkeit. Dies lässt mich in der Überzeugung leben, dass wir tief in unserem Innern sehr wohl wissen, was sich gehört und was nicht und wie wir uns unserer göttlichen Natur entsprechend verhalten sollten. Und dass wir instinktiv, wenn wir unserem Bauchgefühl vertrauen, wahrnehmen und feststellen, wer es gut mit uns meint und wer nicht. Wir haben nur verlernt, uns auf unsere angeborenen Instinkte zu verlassen, weil man uns eingeredet hat, wir seien klein und ohnmächtig und nicht klug genug. Doch wir leben in einer Periode des Erwachens und die Menschen werden sich wieder mehr und mehr ihrer Größe bewusst, selbstbewusst und eigenständiger im Handeln und Denken. Und manch einer schaut so lange weg, bis er leider überhaupt nichts mehr sieht. Im Anbetracht von all dem, was ich Ihnen bereits erzählt habe, stellen wir uns immer wieder die Frage, wie viel wir ertragen können und an was sich der Mensch bereit ist zu gewöhnen. Wir sind alle Meister im Wegsehen, frei nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Spätestens, wenn einem klar wird, dass wir nicht alle etwa voneinander getrennt, sondern energetisch miteinander verbunden sind, sollten wir darüber nachdenken, was uns betrifft und was nicht. Meine Auffassung ist, alles, was auf der Welt passiert, betrifft uns, denn wir sitzen in der Beziehung im selben Boot. Wir leben in einer Zeit der neuen Aufklärung und es gibt fast nichts mehr, was einem auf die Dauer verborgen bleibt. Nachrichten aus aller Welt prasseln im Sekundentakt über Social Media, unzählige andere Kanäle mit unerbindlicher Härte auf uns ein. Und diese große Flut von Meldungen, Kommentaren und mehr oder weniger geprüften Informationen können wir kaum noch verarbeiten, sodass wir schon fast gezwungen sind, so manches Mal wegzusehen. Dies hat jedoch in keinem Fall etwas mit Ignoranz, sondern sehr viel mehr mit Selbstschutz zu tun. Wenn ich mir Fotos voller Gewalt aus allen Herren Ländern anschaue und mich damit überfrachte, helfe ich damit weder den Opfern noch mir selbst. Sich aufzuregen über Geschehnisse in fernen Ländern ist außerdem eine äußerst gängige Variante, da sie für uns weitaus unverfänglicher ist, als den Müll vor der eigenen Haustür wegzuräumen. Ja? Wenn etwas weit entfernt geschieht, dann haben wir damit unmittelbar nichts zu tun. Wir brauchen uns also keine Vorwürfe zu machen, im Gegenteil. Oft loben wir uns selbst, dass wir so umsichtig sind, uns nicht mit so weitreichenden Sorgen zu belasten. Wir diskutieren daher gern über derartige Geschehnisse. Der Schlachthofskandal bei uns um die Ecke oder der Nachbar, der seine Frau fast zu Tode prügelt oder seine Tiere quält, gehen dabei elegant an uns vorbei. Nein, das ist nicht unser Thema, da mischen wir uns nicht ein. Man kann sich ja nicht um alles kümmern. Es ist doch nahezu wundervoll, wie flexibel wir unsere Verantwortung gestalten und nach Belieben einfach wieder abgeben an den Supermarkt, die Politik oder die Medien. Doch das genau ist der Irrtum. Es gibt Momente, wo wir hinsehen müssen. Wenn in unserem Umfeld Menschen, Tiere und die Natur bedroht, geschändet und vergewaltigt werden, dann ist es unsere verdammte Pflicht, Stellung zu beziehen. Man ist höchstens so lange unschuldig, bis man von Vergehen Kenntnis erlangt. Das habe ich nicht gewusst, kann man dann nicht mehr sagen. Das kann man nur einmal sagen. Ich frage mich, wieso schauen all die Menschen, die so gerne Horrorfilme sehen, sich ein derartiges Schauspiel nicht einmal live an? Genauso wie auf den Zigarettenschachteln steht, dass Rauchen zum Tod führt und entsprechend die Fotos platziert werden, sollten beim Fleischer Videos laufen, wie es in den großen Schlachthöfen zugeht. Auch beim Fleisch sollte stehen, dass Fleischessen zum Tod führt, in diesem Fall aber zum Tod von Tieren. Das alles wollen wir nicht sehen, nicht wahrhaben, wir töten die Tiere ja nicht selbst. Doch jeder, der Fleisch isst, ist auch am Töten beteiligt, ob man das wahrhaben will oder nicht. Wenn wir Eier kaufen, sollte man die Fotos der leidenden Hühner sehen, die in Legebatterien mehr tot als lebendig vor sich hin vegetieren. Und die männlichen Küken, die kleinen Seelen, die millionenfach geschreddert werden, weil sie keine Eier liefern, sollten auch auf die Fotos. Selbst wenn wir Eier essen, müssen wir aufpassen, dass kein Blut an unseren Händen klebt. Die Milch, die wir trinken, stammt zum Teil von Kühen, die so ausgepresst und ausgelaugt wurden, dass sie schon in den jungen Jahren aller Kräfte beraubt sind. Ein Großteil der Milchkühe in Deutschland wird in Laufstellen gehalten. Die Tiere leben da oftmals auf engstem Raum. Die von Kot, Urin verunreinigten Böden sind meist rutschig und die automatischen Entmistungsanlagen können für am Boden liegende Geschwächte oder im Laufstall geborene Kälber lebensbedrohlich sein. Druckstellen und Geschwüre an den Klauen sind auch nicht selten. Im Liegen befindet sich das Euter außerdem ständig in den Exkrementen. Diese Verschmutzung begünstigt langwierige und schmerzhafte Eutererkrankungen. Kälber werden meist noch am Tag der Geburt von der Kuh getrennt, damit man so viel wie möglich Milch bekommt. Das ist für beide Tiere sehr stressig, zumal die Kühe eine sehr enge Bindung zu ihrem Nachwuchs haben und von Natur aus diesen hegen, pflegen und beschützen wollen. Die armen Kälber werden meist in der 25. Woche geschlachtet und zu Fleisch verarbeitet. Ich denke, das sollte man zumindest alles wissen, wenn man Milch kauft und vor allem, wenn man Billigmilch kauft. Ich zum Beispiel kaufe ausschließlich Kokosmilch. Die schmeckt lecker und da muss keine Kuh leiden, aber das muss jeder selbst entscheiden. Jeder muss für sich entscheiden, was er im Leben verantworten kann. Und dafür muss man informiert sein. Und dazu gehört dann eben unabdingbar auch das genaue Hinsehen. In diesem Sinne beende ich heute einmal den Podcast. Ein Podcast, über den man sehr viel nachdenken kann. Und ich denke, es gibt immer Möglichkeiten, das Bessere herauszufinden. Es gibt nach wie vor Bauern, die ihre Tiere so halten, wie es sich gehört, wo die Tiere ein schönes Leben haben, Biobauernhöfe, wo man Biofleisch, Biomilch kaufen kann, wenn man sich jetzt nicht entscheiden möchte, fleischlos zu leben, kann man zumindest darauf achten, dass man schon im eigenen Sinne etwas kauft, für das kein Tier leiden musste und wo man auch selbst am Ende nicht leiden muss. Denn das, was wir zu uns nehmen, das nährt uns oder vergiftet uns. Und deshalb sollten wir uns ein bisschen Gedanken machen über unsere Umwelt, die Tiere um uns herum, um das Leben und um uns, weil es ist ein Kreislauf, der zusammenhängt. Wir sind eben nicht voneinander getrennt. Und jeder muss diese Entscheidung für sich treffen. Aber um eine Entscheidung treffen zu können, muss ich ja informiert sein. Und deshalb war es mir heute wichtig, einmal darüber zu sprechen. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag und viel Spaß mit meinen weiteren Podcasts. Harald Glöckler.